Er ist das Zentrum der Geschichte, der Anker in der Zeit. Das Lied hat das eigentlich wunderbar vertieft, was du gesagt hast, was Jesus gemacht hat. Das ist so zentral. Er ist die Mitte der Geschichte. Nach Jesus hat man die Zeit neu bei Null wieder angefangen, vor und nach Christus. Er ist wirklich das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker. Er hat so viel Neues gemacht. Und nachdem Jesus auf dieser Welt war, hat er seine Jünger ausgesendet. Und vor allem der Apostel Paulus hat das Evangelium eigentlich in großen Gebieten, eigentlich hat hier angefangen, war sogar in Arabien und hat dann das Evangelium eigentlich in der ganzen Gegend hier verbreitet. Ausstrahlung bis hier. Eine riesige Bewegung in ganz kurzer Zeit. Das hat so viel verändert im damaligen Römischen Reich. Paulus, wir sind ja noch am Römerbrief, kommen heute eigentlich zum offiziellen Abschluss. Nachher kommen dann noch die Grüße. Römer 15 von Vers 22 weg. Er war ja, als er diesen Brief schrieb, das haben wir letzten Donnerstag gesehen, war er in Griechenland, in Korinth und hat im Sinn gehabt, zurück nach Israel und dann nachher noch eine Reise nach Rom zu machen und dann noch weitere Pläne. Das wollen wir heute anschauen, was er da so alles schreibt. Genau, er schreibt im Vers 19, so habe ich von Jerusalem aus ringsum bis nach Illyrien das Evangelium Christi voll ausgerichtet. Und dann geht es weiter. Ich lese hier in einer etwas anderen Übersetzung. Das ist auch der Grund, warum ich so viele Male daran gehindert worden bin, zu euch zu kommen. Nun aber habe ich keine Aufgabe mehr in diesen Ländern. Seit vielen Jahren habe ich aber das Verlangen, zu euch zu kommen, eben nach Rom, wenn ich nach Spanien reise. Denn ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann und von euch dorthin weitergeleitet werde. Doch so, dass ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke. Paulus hat hier große Pläne. Er will weiter das Evangelium noch viel weiter verbreiten. Er hat eine riesige Leidenschaft für Gottes Wort, für dieses Evangelium. Und er möchte nach Rom kommen und Rom soll seine neue Missionsbasis werden. Was deutet er hier an, wenn er das so sagt, dass sie ihn ausrüsten für die weitere Reise? Bis dahin war ja Caesarea eigentlich die Missionsbasis, von da gingen diese Reisen aus, aber für Spanien ist das schon etwas weit weg. Und deshalb wollte er eine neue Missionsbasis, wollte Rom als neue Missionsbasis gründen, damit sie ihn dann ausrüsten und aussenden für die weiteren Aufgaben, die er eben in Spanien auch noch machen wollte. Er hat eine enorme Weitsicht. Aber zuerst kommt etwas anderes. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem, um den Heiligen zu dienen. Die Heiligen, das sind ja nicht verstorbene gute Menschen, sondern die Heiligen, das sind die Menschen, die an Jesus glauben. Das ist eigentlich der Titel im Neuen Testament. An die Gläubigen kann heißen an die Heiligen. Also hier sitzen Heilige. Alle, die Jesus als ihren Herrn in ihr Leben angenommen haben, sind Heilige. Und hier sagt Paulus, dass er den Heiligen in Jerusalem dienen will. Denn Makedonien und Achaia haben eine Gabe der Gemeinschaft beschlossen für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es beschlossen, denn sie sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit irdischen Gütern dienen. Und dann schreibt er noch, wenn er das erledigt hat und den Betrag überwiesen oder übergeben hat, dass er dann eben kommen will und nachher weiterreisen. Diese Mission ist für Paulus offensichtlich sehr wichtig. Ich staune immer wieder über seine Leidenschaft. Er bringt hier eine Spende für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Und offenbar war ihm das ganz, ganz wichtig. Für ihn selber war Geld nicht so wichtig. Er schreibt im Philipperbrief, ich kann niedrig sein und hoch sein, kann alles haben, satt sein und hungern, beides Überfluss und Mangel leiden. Er selber, er hat ja auch versucht, sich selber über Wasser zu halten finanziell, hat ein Handwerk ausgeübt, um sich selber zu finanzieren und den Gemeinden nicht zu sehr zur Last zu fallen. Er hat sich von den Philippern finanziell unterstützen lassen, aber sonst möglichst wenig, wollte unabhängig sein. Aber ihm war es wichtig, dass die Gemeinde leben kann. Und diese Not der Gemeinde in Jerusalem, die war ihm sehr, sehr wichtig. Er sammelte intensiv in den heidnischen Gemeinden für diese Gemeinde in Jerusalem. Und hier sehen wir, sein leidenschaftlicher Auftrag galt den Menschen, die nicht jüdischen Ursprungs waren, nicht jüdische Herkunft hatten. Ihnen wollte er das Evangelium bringen, und zwar ihnen zeigen, wie man als Christ leben kann, auch wenn man diesen ganzen Hintergrund nicht hat. Und wie Jesus jetzt etwas Neues geschaffen hat, dass es ein neuer Bund ist, nicht mehr die Beschneidung, nicht mehr das Gesetz einhalten, sondern der neue Bund in Jesus. Und das war ihm ganz wichtig. Der ganze Römerbrief ist ja von diesem Inhalt geprägt. Aber das ist die eine Seite, seine Riesenleidenschaft für die Christen, die einen nichtjüdischen Hintergrund haben, aber sein Herz war eben doch sein Volk. Er selber war ja ein Teil des jüdischen Volkes. Er war so auch geboren. Obwohl er nicht in Israel aufgewachsen ist, sondern in Tarsus, war er doch durch und durch Jude. Und auch ein sehr studierter Jude, das auch. Er ist dann zum Glauben gekommen, hat dann vieles neu erkannt, aber seine Leute, die haben ihn ja am meisten angegriffen. Aber er hatte eine Leidenschaft auch für sein Volk. Also sein Auftrag gilt den nicht jüdischen Völkern, aber sein Herz gilt eigentlich seinem eigenen Volk. Und deshalb war ihm das so extrem wichtig, dass er selber diese Gabe nach Jerusalem bringt. Warum? Ihm war auch ganz, ganz wichtig, dass die neutestamentliche Gemeinde bestehend aus Leuten aus dem jüdischen Hintergrund und Leuten aus dem heidnischen Hintergrund, dass das nicht eine Spaltung gibt. Das war ganz schwierig damals. Die hatten so verschiedene Werte und kamen so von ganz anderer Seite her, und er hat sein ganzes Leben alles in die Waagschale geworfen, damit die Gemeinde aus Juden und Heiden eine Einheit sein kann. Und deshalb war es ihm auch wichtig, er will Jerusalem dienen, er will zeigen, auch wenn ich die Heiden lehre, dass sie nicht mehr das ganze Gesetz halten wollen, ich liebe euch und ihr dürft so leben als jüdische Christen, wie ihr das wollt, aber ihr dürft die Heiden nicht zwingen, jüdisch zu leben, sondern die haben einen anderen Zugang zum Evangelium. Das war ganz schwierig damals, und für das hat sich Paulus eingesetzt. Und dann ist ja interessant, wie er das so betont, wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, also von den Jüdischen, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit den irdischen Gütern dienen. Das ist ein Prinzip. Wenn jemand geistlich etwas bekommt, dann hat das einen Wert, und dann ist das auch richtig, wenn das auch materiell abgegolten wird. Ja, man sagt ja, gebe ein vergelt's Gott, das ist billiger, oder? Aber das ist nicht ganz die Meinung der Bibel. Sondern wenn jemand einen geistlichen Segen bekommt, dann ist das auch richtig, dass das auch materiell auch vergütet wird. Wir kennen das in unserer Dienstleistungsgesellschaft, das gab es damals ja weniger. Heute sind wir eine Dienstleistungsgesellschaft. Und alles, was wir da irgendwie an Dienstleistung in Anspruch nehmen, muss man bezahlen, oder? Da sind wir uns mittlerweile gewöhnt. Sei das beim Friseur oder sei das irgendwie bei einem Beamten, oder ich denke am Gesundheitssystem natürlich auch. Bei der Spitex muss man ja alles ganz genau aufschreiben, und beim Arzt gibt es ja das TARMED jetzt, wo alles genau nach Punkten abgerechnet wird, wie viele Punkte das gibt. Als Laie kommt man da nicht mehr mit, was da in der Zahnarztrechnung wirklich verrechnet wird und nicht. Aber das geht alles genau nach Punkten. Zum Glück läuft das in der Gemeinde nicht so. Stellt euch vor, wir machen da eine Kasse und dann müsst ihr Eintritt zahlen. Und wenn jemand noch ein Gebet will, dann muss er das auch bezahlen. Wenn er jemand noch etwas will, dann, ja, das kennen wir zum Teil ja von der Kirche auch. Aber das ist nicht unbedingt die Meinung. Sondern die Meinung ist, dass wir das freiwillig. Freiwillig, wenn wir einen geistlichen Ertrag ernten können, dass wir das auch materiell dann auch ausgleichen. Das ist die Grundmeinung. Es geht hier um eine freiwillige Segensgabe. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Römergemeinde. Das ist ein Exkurs, das ist für Paulus wichtig. Und dann will er eben nach Rom. Und dann kommt das Gleiche. Er will ihnen einen geistlichen Segen bringen und rechnet damit, dass sie ihn dann aber auch praktisch ausrüsten für den Missionsdienst in Spanien. Und hier hat er Pläne, schmiedet Pläne, alles wunderbar ausarbeitet, was er alles will. Aber eines weiß er. Der Dienst in Jerusalem, der wird heikel. Und deshalb schreibt er: Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft und für mich zu Gott betet, dass ich errettet werde von den Ungehorsamen in Judäa und mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei, damit ich mit Freuden zu euch komme nach Gottes Willen und mich mit euch erquicke. Ja, bis dahin. Er hat schon geahnt, dass das in Jerusalem nicht so einfach wird. Er hatte unter den jüdischen Leuten sehr viele Gegner. Eben deshalb, weil er die Heiden lehrte, Jesus nachzufolgen und dass sie auch Teil sind des neuen Bundes, ohne dass sie das ganze alttestamentliche Gesetz einhalten mussten, ohne dass sie ihre Söhne beschneiden mussten. Das war für viele Juden ein No-Go. Und sie haben ihn zum Teil bis aufs Blut verfolgt. Und er wusste, wenn er jetzt nach Jerusalem geht, das wird nicht ganz einfach. Und deshalb bittet er auch die Gemeinde in Rom: Betet für mich. Betet für diese Reise. Ich nehme an, diesen Brief hat er eine längere Zeit vor seiner Reise geschrieben. Kurz bevor er dann die Reise antrat nach Jerusalem, bekam er dann auch die Gewissheit, dass es Schwierigkeiten geben wird. Zum damaligen Zeitpunkt, scheint es mir, hatte er nur eine Ahnung, das wird etwas heikel. Aber er hat ganz fest gehofft, das geht gut. Ja, und dann haben die Gemeinden gekämpft. Die Römer haben sicher gebetet. Und Paulus, der ist so ein Werkzeug in Gottes Hand und hat so gute Pläne. Er hat ja nicht für sich geplant, sondern für das Reich Gottes. Er wollte noch nach Spanien, er wollte noch viel erreichen. Und wenn so jemand betet, ja, dann erhört doch Gott. Dann kann doch nicht schief gehen, oder? Wenn so eine Gemeinde betet, wenn so ein Diener Gottes sich für Gott einsetzt, ja, dann können wir doch erwarten, dann öffnet Gott alle Türen. Das muss doch dann alles ganz glatt laufen. Aber es kann auch anders kommen. Seine Gabe kommt in Jerusalem durchaus gut an. Die Gemeinde nimmt ihn auf. Aber bald darauf wird Paulus verhaftet. Diese Ungehorsamen in Judäa, die er nennt, die sind da. Und es gibt Menschen, die rotten sich zusammen und sie verhaften ihn und sie klagen ihn an und sie wollen ihn umbringen. Sogar 40 Fanatiker verschwören sich, sie wollen nicht mehr essen und trinken, bis Paulus tot ist. Und sie machen da einen Plan, aber Gott sorgt für ihn, dass er bewahrt wird und er wird dann gefangen gesetzt und von den römischen Soldaten geschützt. Er wird abgeführt, schlussendlich. Ja, er wird bewahrt von diesen bösen Leuten. Er kommt nicht um. Aber der ganze Weg läuft doch ziemlich anders. Er kommt nach Rom, wie er sich das gewünscht hat, aber mit furchtbar langer Verzögerung. Mehr als 2 Jahre saß er dazwischen im Gefängnis. Und dann die ganze Geschichte mit der Überfahrt, mit dem schrecklichen Seesturm, den er da erlebt hat. Die haben ja das ganze Schiff und die ganze Ladung und alles verloren. Und sie wurden aber gerettet. Paulus hatte da eine Vision in der Nacht. Ein Engel Gottes hat zu ihm gesprochen, hat gesagt, ihr werdet alle gerettet. Und es war dann auch so. Er kommt nach Rom, aber nicht als freier Mann, sondern als Gefangener. so ganz anders, als er sich jetzt geplant und vorgestellt hatte. Ja, er hatte in Rom Freiheiten, er konnte aus- und eingehen, konnte Gäste empfangen, aber ob er je die Gemeinde in Rom besuchen konnte, wissen wir nicht. Er war ein Gefangener und durfte nur in seiner Wohnung Gäste empfangen, aber er hatte keinen freien Ausgang. Wir wissen es nicht, vielleicht wurde er noch einmal frei, vielleicht konnte er die Gemeinde besuchen, vielleicht hat er auch noch den Abstecher nach Spanien gemacht, all das wissen wir nicht. Wir wissen einfach, Gott hat es etwas anders geführt, als sich Paulus das vorgestellt hatte. Und dann kommt der Abschluss. Und das finde ich so stark. Der letzte Vers von Kapitel 15 heißt, der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Der ist ja Friedensgruß. Wieder ein schöner Titel, der Gott des Friedens. Wir hatten ja schon einmal der Gott des Trostes, der Gott der Hoffnung und hier der Gott des Friedens. Ja, Paulus sollte das noch erfahren, was das bedeutet, der Gott des Friedens. Er hat sehr viel erlebt, sehr viel auch erlitten. Und gerade diese Geschichte mit dem Seesturm ist so beeindruckend. Da waren sie wochenlang mit den Treibankern ausgeworfen, einfach dem Wind ausgeliefert. Die haben schon lange die Segel gestrichen, die haben schon lange das Schiff erleichtert und mit Tauen verstärkt, dass es nicht auseinanderbricht. Die haben nicht mehr mit Rettung gerechnet. Und sie hatten nur noch Angst. Die haben wochenlang nichts mehr gegessen. Das war wirklich furchtbar schlimm. Es steht, sie haben Sonne und Mond nicht mehr gesehen. Und auch in der Nacht, am Tag und in der Nacht nichts gesehen. Das war, musste ein furchtbarer Sturm gewesen sein. Schreckliche Zeit. Und dann kommt dieses wunderbare Zeugnis von Paulus, wo er den Leuten sagt, lasst den Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Das war die Botschaft, die er bekommen hat. Und dann sagt er zu den Leuten, fasst also wieder Mut, Männer, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie er mir durch den Engel gesagt hat. Ja, ist das nicht gewaltig, der Gott des Friedens? Da hat er ihn erlebt, selber. Im Sturm, alle sind verzweifelt, keiner sieht noch irgendwie Hoffnung und einen Ausweg. Und da ist einer, der tief verankert ist in diesem Gott des Friedens. Der hatte wahrscheinlich vorher auch die gleiche Angst, die gleiche Unruhe. Und dann kommt diese wunderbare Begegnung mit dem Engel Gottes. Und dann kommt diese Gewissheit, diese Ruhe. Und das ist das Geheimnis. Es ist einfach ein Geheimnis. Wenn wir die Bibel durchforschen, wir lesen nirgends, dass Gott seine Leute bewahrt vor Schwierigkeiten und vor Prüfungen. Lesen wir nirgends. Wir lesen von A bis Z in der Bibel immer wieder von stürmischen Zeiten im Leben. Sei es hier wie ein realer Sturm oder es gibt auch andere Stürme. Es gibt Stürme im Blick auf Gesundheit. Es gibt Stürme im Blick auf die Lebensgestaltung, wenn plötzlich die Arbeit weg ist und man nicht weiß, wie weiter. Es gibt finanzielle Stürme. Es gibt so viele Stürme im Leben. Und gerade in diesen Stürmen erweist sich dieser Gott des Friedens als der Herr, der da ist. Und das ist Paulus, als er das schrieb, der Gott des Friedens aber wird mit, sei mit euch allen. Es war für ihn klar, das wusste er. Wahrscheinlich wusste er nicht, wie stark er das noch erleben wird, ein paar Monate später. Aber es ist nicht ein theoretischer Glaube. Es stimmt. Und es hat sich als echt erwiesen, der Gott des Friedens. Ich möchte noch beten. Ja, du bist der Gott des Friedens. Und gerade im Sturm erweist du dich als der Gott des Friedens, als der, der genau dann, wenn es stürmt, fähig ist, uns durchzutragen. Und du weißt, wo Stürme sind. Stürme im Blick auf die Gesundheit. Stürme im Blick auf verschiedene Fragen im Leben. Du kennst jedes von uns. Du kennst unsere Stürme. Und manchmal verstehen wir es nicht, dass du solche Stürme zulässt. Und dass du solche lebensbedrohenden Situationen zulässt. Und dass du manchmal auch Menschen, die dir nachfolgen, aus unserer Sicht viel zu früh zu dir nimmst. Wir verstehen vieles nicht. Aber du bist der Gott des Friedens. Und ich danke dir, dass wir das immer wieder auch real erleben können, dass du da bist. Amen. Ich lade euch jetzt